Wenn ich mir Ihre Person hier vorstelle, dann wäre das ein Grund für mich, darüber nachzudenken, ob ich in diesem Land weiter meine Heimat sehe.
Ja, wir erleben jetzt im März 2026 Geschichte und in wenigen Jahren wird man auf diese Zeit zurückblicken und das genau so einordnen.
Wenn wir, meine Damen und Herren, den Kampf um unsere Demokratie gewinnen wollen, dann müssen wir die Herzen wieder zurückgewinnen.
Wir werden unsere Kultur nicht Nationalisten und identitären Ideologen überlassen.
2,1 Millionen. Der Politik-Podcast von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme.
Wir haben hier im Podcast immer wieder das Gefühl, dass es manchmal ein bisschen zu negativ ist. Also, dass wir das einfach besprechen, was schlecht läuft. Das bekomme ich auch in der Lokalredaktion immer mal von Leserinnen und Lesern zu hören, dass das da auch der Fall ist. Und da wünschen sich die Leute mehr gute Nachrichten. Ist vielleicht ja auch so eine Journalistenkrankheit, ich weiß nicht. Aber wir haben in den letzten Monaten immer über das Thema Wirtschaft gesprochen. Ist ja auch ein wichtiges Thema für Sachsen-Anhalt und für die Wahl. Aber da ging es oft über Abwanderung, fehlende Fachkräfte, Strukturwandel und so weiter. Wir wissen, insgesamt geht es der Wirtschaft gar nicht mal so gut, aber wir wollen uns heute in der Podcast-Folge explizit mal auf was anderes konzentrieren, nämlich auf das, was gut läuft. Heute ist die Regel, alles, was positiv ist quasi. Wir haben uns dafür Unternehmen rausgesucht, die investieren, die wachsen, die neue Technologien entwickeln, Arbeitsplätze schaffen und eben Positivbeispiele hier im Land sind. Das mache ich wie immer nicht alleine. Zu Gast heute hier im 2,1 Millionen Studio in Magdeburg ist mein geschätzter Kollege Robert Grune. Er ist Wirtschaftsredakteur bei der Volksstimme und wurde auch kürzlich von der IHK mit einem Ehrenpreis Wirtschaft im Blick ausgezeichnet. Robert, schön, dass du vor deiner Elternzeit noch Zeit gefunden hast für einen Besuch hier.
Hallo Lena, ich freue mich auch.
Wir wollen heute der Frage nachgehen, ist Sachsen-Anhalt erfolgreicher, als sein Image manchmal vermuten lässt? Lass uns kurz einsteigen. Heute gilt nur Positives. Ist dir die Recherche für Positivbeispiele schwer gefallen?
Also ehrlich gesagt gar nicht. Man könnte zwar denken, wir berichten viel über Insolvenzen. Ich schreibe fast jede Woche über eine neue Insolvenz im Land. Ich schreibe viel über Probleme, die Unternehmen haben, Energiekosten, Bürokratie und alles Mögliche. Aber oft sind auch positive Geschichten dabei. Also wenn ein Unternehmen erweitert, investiert, was Neues entwickelt, dann kriegen wir das als Medium eigentlich meistens mit. Und dann nehme ich mir auch immer vor, darüber zu berichten, einfach um auch die guten Seiten zu zeigen. Und in der Vorbereitung habe ich ja nach positiven Beispielen gesucht und die Liste wurde dann immer länger.
Macht ja auch Spaß als Redakteur, die positiven Sachen auch zu berichten, oder?
Ja, schon. Also ja, man hat da ja selber dann auch so ein verzerrtes Bild vielleicht, wenn man immer nur das Negative sieht. Und ich finde, die positiven Sachen gehören aber einfach auch zum Gesamtbild dazu.
Ja, so allgemein gefragt, du hast das hier gut im Blick. Ist Sachsen-Anhalts Wirtschaft erfolgreicher, als man denkt oder als das Image ist?
Also man kann das zum einen historisch betrachten. Also wenn man es wirklich so langfristig sich anschaut, wie sich Sachsen-Anhalts Wirtschaft seit 1990 entwickelt hat, dann ist das wirklich eine große Erfolgsgeschichte. Also ich habe mir die Zahlen noch mal angeguckt. Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf war im Jahr 91, kurz nach der Wende, bei 31% des Westens, also nicht mal ein Drittel. Heute liegen wir im Osten mehr als doppelt so hoch, also bei 70-75%. Das ist immer noch nicht gleichwertig, dafür gibt es auch Gründe, aber finde ich doch schon ein deutlicher Anstieg. Und man sieht es auch an der Arbeitslosigkeit, also die ist im Land echt extrem zurückgegangen. Also wenn man sich da die Zahlen der 90er, auch noch der 2000er anguckt, das waren teilweise 20% Arbeitslose im Land und heute sind wir bei 8% und das auch stabil. Bei aller Krise, die aktuell ist, ist die Arbeitslosigkeit noch nicht riesig angestiegen.
Also schon eine positive Entwicklung in den letzten 20 bis 30 Jahren, die du jetzt im Blick gefasst hast.
Genau, genau. Wenn man jetzt die letzten 3-4 Jahre anguckt, dann wird es natürlich schwierig. Also da haben wir natürlich einen Stillstand beim Wachstum, aber der ist nicht nur in Sachsen-Anhalt so, der ist auch deutschlandweit so. Wir wissen auch, dass Sachsen-Anhalts Wirtschaft ein bisschen anders ist als in vielen anderen Bundesländern, auch im Westen. Die ist viel kleinteiliger, viel mehr Handwerk, viel mehr Mittelständler und halt nicht so die großen Firmenzentralen. Also Sachsen-Anhalt war ja auch lange so eher die verlängerte Werkbank von Firmen aus dem Westen. Das hat sich ein bisschen geändert. Also wir hatten auch in den letzten Jahren viele größere Ansiedlungen. Wir werden auch über einige davon sprechen.
Genau, darüber sprechen wir jetzt.
Ja. Sogar auch ein paar Hidden Champions, auch dazu kommen wir dann. Vielleicht noch eine Sache, ich bin ja auch immer auf der Suche nach neuen Unternehmen so im Land, über die man mal berichten könnte. Und ganz, ganz oft erfahre ich was über Unternehmen oder höre von Unternehmen, von denen ich noch nie vorher was gelesen oder gesehen habe. Und dann denke ich mir immer, krass, Sowas gibt's hier und dann freut es mich immer ganz besonders, wenn ich die vorstellen kann.
Ja, meinst du, die verkaufen sich auch selber unter Wert, dass sie dann vielleicht gar nicht so von selbst auch auf die Idee kommen, na, da rufe ich mal bei der Volksstimme an. Vielleicht wollen die ja über uns berichten. Ist ja auch ein bisschen so eine Haltung manchmal, ne?
Vielleicht, ja. Also manche haben es ja vielleicht auch gar nicht nötig, weil sie gar nicht die Bürger als Kunden haben, sondern eh nur an irgendwelche anderen Unternehmen ihre Produkte liefern. Ja, manche machen das auch einfach nicht.
Ja, wir haben hier so verschiedene Kapitel unterteilt. Unser erstes Kapitel heißt Das Land der Zukunftstechnologie. Und dafür wollen wir uns als erstes Beispiel mal UPM in Leuna angucken. Das ist ein finnischer Konzern, 1,3 Milliarden Euro Investition. Was machen die dort und vor allem, was machen die richtig? Erzähl uns mal ein bisschen.
Sachsen-Anhalt ist ja traditionell ein großer Chemiestandort, gerade so im Süden. Leuna, Bitterfeld, Schkopau kennt man alles in dem Zusammenhang. Also große, große Firmen, viele Arbeitsplätze. Die stellen alle möglichen Grundstoffe, Chemikalien und sowas her. Es gibt auch eine Raffinerie, also Sprit kommt aus Leuna. Vieles davon ist Öl- und gasbasiert, also Rohstoffe, die in den letzten Jahren sehr teuer geworden sind und von denen wir ja auch ein bisschen weg wollen, so in der Zukunft. Da ist wirklich UPM ein gutes Beispiel für. Also die kommen aus Finnland, haben eigentlich immer Papier hergestellt, also kommen aus der Papierbranche. Jetzt wird Papier immer weniger gebraucht, das kennen wir ja auch
von unserer.
Also ja. Wir machen jetzt E-Papers, wir machen Podcasts und sowas.
Absolut.
Und UPM hat sich halt auch irgendwann gedacht, was können wir eigentlich noch machen? Was die halt für einen Vorteil haben, die kennen sich mit Holz aus. Mhm. Und diese Bioraffinerie da in Leuna, da wird aus Holz werden Chemikalien. Also die werden dann zum Beispiel verwendet für Füllstoffe in Reifen oder für Kühlmittel oder PET-Flaschen. Also so Sachen, wo man bisher eher so auf erdölbasierte Produkte gesetzt hat. Genau, und das haben die 2020 angekündigt, haben das seitdem gebaut und das geht jetzt aktuell in Betrieb. Also bis Ende 2027 soll die Anlage laufen. Da arbeiten heute schon 200 Leute. Das zieht auch Menschen weltweit an. Also einmal aus deren Heimat Finnland, aber bis nach Südamerika. Für junges Personal. Also das ist auch so eine Innovation, die die Leute anzieht.
Ja, sie sorgen auch für Wachstum.
Ja,
hier
ja.
Im Land.
Mhm. Genau. Klar, es ist sicherlich auch schwer, da auch erstmal die Kunden zu finden. Das ist auch erstmal teurer als bisherige Produkte. Aber die haben zumindest den Mut, da was Neues zu machen. Und das ist wirklich ein weltweites Vorzeigeobjekt hier bei uns in Sachsen-Anhalt.
Ja, es ist so eine Geschichte von Transformation auch einfach, ne? Wie man so mit der Zeit gehen kann quasi.
Ja, ist auch an sich ein wichtiges Merkmal von Unternehmen, dass die eben immer gucken, wie können sie sich weiterentwickeln.
Unter diesem Kapitel wollen wir auch noch ein zweites Beispiel uns angucken, nämlich Solar Materials aus Magdeburg. Das ist ein Startup, das Solarrecycling betreibt, kann man das so sagen?
Ja.
Erzähl gerne, was ihre Botschaft ist und was man von denen vielleicht lernen kann.
Ja, also die begleite ich wirklich schon lange, eigentlich von Anfang an, seit es sie gibt. Da waren die noch in so einer kleineren Halle, wie so eine Werkstatt im Magdeburger Osten, hatten da eine Produktionsstrecke für ihre Produkte aufgebaut. Also die machen Recycling von Solarmodulen. Also die kommen ja jetzt langsam ans Ende ihrer Lebenszeit, so nach, weiß nicht, 20, 30 Jahren müssen die weg. Die sind aber auch total schwierig verklebt und sowas. Das ist nicht einfach, die zu recyceln. Und die haben aber eine Technologie entwickelt, wie das geht und wie man dann an die Rohstoffe kommt. Und das Wichtigste ist, die kommen auch an das Silber, was da drin ist. Also da sind ein paar Gramm Silber oder so drin. Und das sind natürlich Werte. Und das sind auch Rohstoffe, die Unternehmen brauchen, die dann Solar Materials liefern kann.
Also was machen die denn damit quasi, wenn sie jetzt das alles auseinandergenommen haben?
Ja. Also die versuchen das natürlich zu verwerten. Das Silber verkaufen die dann. Die gewinnen auch das Glas aus den Modulen. Da haben sie jetzt zum Beispiel eine Zusammenarbeit mit einem französischen Konzern, Saint-Gobain, ein großer Glashersteller. Die brauchen reines Glas für ihre Produkte und dachten sich, Solarmodule haben reines Glas. Wie kommen wir da ran? Vielleicht mit Solar Materials. Mittlerweile sind die so groß, dass sie nicht mehr nur da diese kleine Halle haben, sondern die sind jetzt raus in den Hafen gezogen in Magdeburg, in eine ehemalige Produktionshalle von Enercon, wo die früher Rotorblätter hergestellt haben. Das ist wirklich eine gigantische Halle. Und da
so
haben
typisch Startup quasi in der Garage gestartet und dann so ein bisschen, aufgezogen und größer geworden.
Ja, da werden die jetzt wachsen. Also im April, da hatte ich das letzte Mal mit denen zu tun, da hatten die 67 Mitarbeiter plus von 40% in einem Jahr. Wahrscheinlich sind es jetzt wieder ein paar mehr. Die planen Standorte in Europa. Also die werden, denke ich mal, richtig durch die Decke gehen. Und aber Magdeburg soll immer deren Silberhub bleiben, wo dann auch die Werte zusammenlaufen. Also die haben sich schon hier auch zum Standort bekannt. Dazu vielleicht noch einen Punkt.
Ja, klar.
Sachsen-Anhalt war sogar bei denen der erste Investor. Also die kommen eigentlich gar nicht von hier, die kommen aus Braunschweig. Sachsen-Anhalt hat einen Fonds mit Risikokapital, wo die Startups fördern.
Die nicht, auch außerhalb fördern, von Sachsen-Anhalt quasi sind?
Genau, die sagen dann, hey, wir fördern euch. Man sagt nicht fördern, die beteiligen sich. So, mhm. Wir beteiligen uns, aber ihr müsst hierher kommen. Also haben die schon ganz oft gemacht. Viele Startups sind wegen diesen Instrumenten hergekommen. Dann haben die eben Solar Materials auch hergeholt als erster Investor und unterstützen hier einfach. Und diese Unterstützung, die ist wirklich groß in Sachsen-Anhalt. Also da kann das Land sich wirklich sehen lassen. Wenn wir vielleicht auch beim Thema Startup sind, das ist bei aller Krise, die so in der Gesamtwirtschaft herrscht, ist das gerade wirklich am Boomen. Also ich habe mir da jetzt nochmal diese Woche die aktuellen Zahlen angeguckt. Startups, das dümpelte immer so vor sich hin, blieb immer stabil, wie viele gegründet werden. Und seit 2 Jahren geht das wirklich exponentiell nach oben.
Also, hier in Sachsen-Anhalt quasi. War das in anderen Regionen Deutschlands schon anders?
Also das ist deutschlandsweit so und auch in Sachsen-Anhalt so, auf viel kleinerem Niveau. Aber irgendwie gibt es da wirklich eine krasse Dynamik.
Das passt doch zu unserer positiven Folge, die wir hier machen wollen. Wir haben noch ein drittes Beispiel mitgebracht in unserem Kapitel 1. Das ist Lithium in der Altmark. Einer der wichtigsten Rohstoffe der Energiewende könnte künftig aus Sachsen-Anhalt kommen. Das heißt, könnte, heißt, tut es noch nicht oder nimm uns gerne mal mit.
Ja, also es könnte, es gibt viel Lithium hier, aber es wird noch nicht kommerziell gefördert. Also das ist, wie vielleicht eben auch schon anklang, halt so ein Ding. Viele neue Projekte, die kommen aus diesem Bereich Recycling oder Erneuerbare. Also es geht immer auch um so, ja, um eine Transformation, sage ich mal. Und da spielt Lithium natürlich auch eine große Rolle. Also wir haben die Altmark und unter der Altmark in dem Wasser in 1500 bis 4500 Meter Tiefe ist Lithium drin gelöst. Das ist wirklich riesige Größenordnung. 43 Millionen Tonnen, das reicht für Millionen E-Autos. So, und da gibt es ein Unternehmen, das sich jetzt die Rechte am Abbau da gesichert hat. Das heißt, Neptune Energy ist jetzt für die Altmark nicht so ein unproblematisches Unternehmen. Also die machen auch die Erdgasförderung, sind auch für die Giftgrube Brüchau da der Betreiber. Und da gibt es auch ein bisschen schon lange so ein Umweltskandal. Mhm. Aber an der Stelle sind sie halt die, die das fördern könnten, weil sie eben sich die Rechte gesichert haben. Die treiben das ja konsequent voran. Also die testen gerade verschiedene Filtertechnologien. Also es läuft dann immer so, die bohren, dann holen die das Wasser hoch, lassen das durch einen Filter laufen und holen das Lithium raus und dann schieben die das wieder in den Boden rein. Ja, das wird getestet und wenn es funktioniert, dann könnte das in den nächsten Jahren irgendwann auch mal kommerziell genutzt werden.
Nimm gerne die Hörerinnen und Hörer nochmal mit. Wofür wird Lithium denn gebraucht? Jetzt wird das, also wenn das gewonnen wird, was kann man damit dann machen?
Also man muss das dann auch weiterverarbeiten und dann wird das vor allem in Batterien eingesetzt aktuell. Also wir brauchen, wenn wir die Energiewende vorantreiben wollen, eben viel Batterien. Also viele Lithium-Batterien landen dann in E-Autos.
Wir sind schon in Kapitel 2 jetzt angekommen. Wir haben das Kapitel die neue industrielle Revolution genannt. Hier geht es um Unternehmen, die sich neu erfinden, kann man vielleicht so sagen. Als Beispiel haben wir da Lempe in Barleben mitgebracht. Das ist so eine fast perfekte Transformationsgeschichte. War früher ein klassischer Autozulieferer und hat heute neue Geschäftsfelder, 3D-Druck und so weiter angeschoben. Ja, was ist denn deren Leitgedanke?
Das ist einer von diesen Hidden Champions, die ich so am Anfang angesprochen habe. Und eigentlich ist es sogar noch weiter verzweigt. Das ist sogar der Zulieferer. So, man muss sich das so vorstellen. Lempe beliefert Gießereien. Also hast du eine Vorstellung, was eine Gießerei macht?
Sachen gießen?
Ja, und zwar Metallteile. Also die machen dann Formen und dann gießen sie das heiße Metall rein und dann werden da Teile draus. So, wenn du das aber einfach nur in Form gießt, dann wird das ja einfach nur ein riesiger Brocken an Metall. Aber du willst ja oft auch filigrane Formen haben und da irgendwelche Hohlräume drin haben und dafür nutzt man Sandkerne. Also man hat dann die Form für das Metall und dann macht man da Sandkerne rein und dann gießt man da das Metall rundherum. Am Ende wird das ausgehärtet und dann nimmt man die Sandkerne wieder raus. So, und dann hat man eine schöne Form. So. Mhm. Und diese Sandkerne, dafür gibt es Maschinen, die das herstellen, die heißen Kernschießmaschinen und die macht Lempe. So.
Oh, wow.
Also normalerweise hat man nicht viel Berührungspunkte mit dieser Firma, aber die sind weltweit tätig. Ich glaube, 80% der Produkte gehen ins Ausland, also wirklich Hidden Champion, ja.
Kannst du sagen, was so der Leitgedanke von dem Unternehmen war? Was hat sie zu dieser Transformation inspiriert? Was hat sie angetrieben?
Lempe hat halt Kunden vor allem aus der Automobilindustrie und diese Teile, die mit den Maschinen von Lempe hergestellt werden, das sind dann irgendwelche Zylinderköpfe, Motorblöcke, Turbolader und so. sowas. Also ganz, ganz viele Autoteile und viel auch für einen Verbrennermotor. Und die haben aber auch schon vor vielen Jahren erkannt, das wird irgendwann, wird das immer weniger. Also da gibt es einfach kein Wachstum mehr in diesem Bereich. So, und dann haben die sich eben überlegt, was können wir anders machen? Und dann haben die erstmal ihre Maschinen auch als 3D-Drucker hergestellt, also dass man diese Sandkerne jetzt auch 3D drucken kann, vermarkten das auch an andere, in andere Branchen. Also das letzte, was ich gehört habe, war an den Pumpenhersteller zum Beispiel. Die haben sich ganz viel Fähigkeiten angeeignet im Bereich Automatisierung. Nicht nur für deren spezielle Branche, die die so bedienen, sondern auch für ganz andere. Also die automatisieren ganze Fertigungsstrecken zum Beispiel von Enercon oder von Schubert aus Magdeburg, die so Helme herstellen. Ich würde sagen,
auch lokal dann wieder, ja?
Ja, sind total gut vernetzt. Lokal. Das sind auch die Bereiche, wo die jetzt Wachstumschancen sehen, also nicht mehr in ihrem klassischen Geschäft. Und
die haben sich so selbst neu erfunden, kann man das so sagen?
Ja, also schon, ja. Macht jetzt noch nicht den Riesenanteil aus, aber es ist ein wachsender Bereich. Und ich erinnere mich da an einen Besuch bei der Firma, da bin ich auch mal durch die Produktion mitgelaufen und da hat der Geschäftsführer immer gesagt, die müssen mutig sein, die müssen innovativ sein. Da stand sogar am Kran an der Decke, stand Mut zu neuen Wegen und das ist wirklich in deren DNA. Ich finde, da sind die wirklich erfolgreich mit.
Im dritten Kapitel unseres Podcasts hier wollen wir als Sachsen-Anhalt Land der Pharmaindustrie sprechen. Viele Menschen verbinden, glaube ich, Sachsen-Anhalt eher nicht damit, würde ich jetzt mal so behaupten. Genau deswegen ist das ja ein interessantes Kapitel für uns. Beispiele dafür sind ja zum Beispiel Merz in Dessau oder Leico Contract im Harz, Radiax in Magdeburg. Warum entsteht ausgerechnet in Sachsen-Anhalt so viel rund um Pharma und Biotechnologie, obwohl man das vielleicht erstmal nicht so erwartet.
Warum entsteht so viel? Also erstmal gibt es schon extrem viel. Wir haben schon eine Pharmaindustrie mit 30.000 Arbeitsplätzen, 700 Unternehmen. Wir haben zum Beispiel hier in der Nähe von Magdeburg in Barley ein riesiges Tablettenwerk von Sandoz, kennt man eher unter dem Namen Salutas. Da arbeiten 1.400 Leute und nach Firmenangaben kommt da ein Sechstel aller verschreibungspflichtigen Medikamente in Deutschland her. Also wirklich große
eine
Produktion.
Eine beachtliche Menge.
Ja, ja, auf jeden Fall. Wir haben Bayern Bitterfeld, da kommt Aspirin her. Wir haben EDT Biologica in Dessau-Roßlau, da kommen Impfstoffe her. Also wirklich ein guter Grundstock. Ich glaube, warum das hier ist, ist auch, weil es eine lange Historie eben hat. Und ja, hier gibt es auch Platz. Hier hat man noch Möglichkeiten und Flächen.
Wie sieht es auf der Forschungsebene aus? Also gibt es ja auch mit Hochschule, Uni gute Forschungseinrichtungen oder wie ist da so die Lage aus deiner Sicht?
Das ist auf jeden Fall auch ein Punkt. Also da gibt es doch auch schon einige Möglichkeiten, auch so zu zusammenarbeiten. Und es gibt auch die Fachkräfte. Also da, ja, es ist, glaube ich, das ist wichtig für die Pharmabranche oder die Gesundheitswirtschaft und gibt es in Sachsen-Anhalt auch.
Ich glaube, was man auf jeden Fall auch jetzt aus den verschiedenen Kapiteln schon sagen kann, ist, dass nicht jede Zukunftstechnologie irgendwie in Berlin sitzt oder so. Ich glaube, das kann oft so der Eindruck sein, der erweckt wird, wenn man verschiedene Medien konsumiert und das so ein bisschen verfolgt, denkt man so, ah, die Großen sitzen immer irgendwie in Hamburg, Berlin, München.
Ja.
Und ich würde sagen, das kann man ja schon mal, oder würdest du mir zustimmen, ist ein Zwischenfazit schon mal, dass das gar nicht mal so ist.
Ja, doch. Also auch in der Fläche gibt es viele Unternehmen, die innovativ sind und die was Cooles entwickelt haben. Und ich kann auch noch ein paar Beispiele aus der Branche nennen.
Ja, hau mal raus.
Ja, also zum Beispiel hat jetzt Novartis vor einigen Monaten angekündigt, das ist auch so ein Pharmaunternehmen, dass sie in Halle eine neue Produktionsstätte errichten für 35 Millionen Euro, wo die wirklich eine Schlüsseltechnologie gegen Krebs herstellen. Also das ist so eine neue Therapie, Radioligantentherapie heißt das, die erstmal gegen Prostatakrebs eingesetzt wird. Und das ist nicht nur irgendein Produkt, das kann ja wirklich auch dann Leben erleichtern oder Leben retten, wenn das dann
auch Wellen schlagen, dass das dann auch nicht nur hier in der Region eingesetzt wird, sondern deutschlandweit.
Ja, vielleicht sogar weltweit. Ja. Also weiß nicht, was die da für Pläne haben. Genau, aber ja, also das ist wirklich Innovation. Auch in der Medizintechnik haben wir solche Sachen. Also bei den Startups, wenn man da jetzt nach Magdeburg guckt, da haben wir mit Stimulate im Wissenschaftshafen wirklich einen Schwerpunkt. Da gibt es zum Beispiel das Unternehmen Neoscan, die machen so MRT-Geräte für Babys, ja auch total wichtig. Oder Radiax, die bauen CT-Geräte, in denen man gleichzeitig operieren kann. Also wirklich Hightech aus Sachsen-Anhalt. Die Landesregierung will das auch alles noch ein bisschen vorantreiben, weil es eben auch eine sehr krisenfeste Branche ist. Also die Pharmabranche, die gibt es eigentlich immer. Und wir sehen jetzt...
die Nachfrage sinkt nicht.
Nee, alternde Bevölkerung, das geht voran, ja. Und es ist eine Branche, die investiert. Also die Novartis, hatte ich gesagt, 35 Millionen, Leo Contract in Ilsenburg 50 Millionen, Bayern Bitterfeld 50 Millionen, Wacker in Halle 100 Millionen. Also da passiert einfach extrem viel schon.
Du hast es ja vorhin schon gesagt, dass Sachsen-Anhalt auch ein attraktiver Standort ist, weil es eben noch relativ viele verfügbare Flächen auch gibt. Und würdest du auch sagen, ist es dann, so heißt nämlich unser viertes Kapitel, der unterschätzte Standort? Kann man das so sagen? Ist Sachsen-Anhalt für viele Unternehmen noch ein unterschätzter Standort?
Vielleicht ist es unterschätzt. Vielleicht haben es auch nicht so viele Unternehmen auf dem Schirm. Aber ich glaube, dass es immer mehr in den Fokus von Unternehmen gelangt. Also zum Beispiel bei Ansiedlung, da haben die Unternehmen ja dann auch irgendwelche Checklisten, die sie abhaken. Und dann machen sie Platzcheck, also Flächencheck und Autobahnanschlusscheck und so weiter. Und all das hat Sachsen-Anhalt. Es ist ein Flughafen in der Nähe und Häfen und sehr zentrale Lage. Also da gibt es schon viel Potenzial.
Ein relativ großer Name, der sich auch hier in Sachsen-Anhalt angesiedelt hat, den, glaube ich, viele kennen, HelloFresh, sitzt in Barleben. Was ist so der Grund, warum sich solche Unternehmen, die ja, glaube ich, echt mittlerweile sehr bekannt sind, ausgerechnet hier in der Nähe, in Barleben, ansiedeln?
Ja, schon so die genannten. Also du brauchst erstmal den Platz, du brauchst auch Behörden, die dich unterstützen. Also Sachsen-Anhalt, kurze Wege, wenn es schnell gehen soll, dann geht's schnell, haben wir schon auch gesehen, auch bei Daimler Truck zum Beispiel in Halberstadt, wie schnell das fertig war. Auch bei Intel haben wir das gesehen, aber gut, wir wollten jetzt nur über positive Beispiele reden.
Wir schweigen über Intel.
Genau. Ja, und dann hat man hier sicherlich auch noch Möglichkeiten, Personal zu finden.
Was ist so die positive Botschaft, die man auch aus der, zum Beispiel aus der HelloFresh-Ansiedlung mitnehmen kann fürs Land?
Also da würde ich vielleicht auf den Punkt Personal noch ein bisschen eingehen. HelloFresh hat mittlerweile fast oder vielleicht sogar 2000 Mitarbeiter. Das ist wirklich eine Größenordnung, die da innerhalb von wenigen Jahren aufgebaut haben. Also die sind erst seit 2022 hier, muss man sagen. Die haben zum Beispiel überhaupt keine Berührungsängste, Arbeitskräfte aus anderen Ländern einzustellen. Also da
die sind ja eher eine treibende Kraft auch, ne?
Richtig. Ich weiß nicht, wie viele Dutzende verschiedene Nationen da arbeiten. Die sehen das als Bereicherung und geben dadurch auch vielen eine Chance, die bisher noch nicht in den Arbeitsmarkt eingestiegen sind. Also zum Beispiel Flüchtlinge können da arbeiten. Und als großes Unternehmen fällt es denen da vielleicht auch leichter, irgendwie einen Zugang zu gewinnen als jetzt kleinere Betriebe. Also bei HelloFresh, das sind vielleicht auch nicht die Jobs für die Ewigkeit, da bei 2 Grad Gemüse in Kisten packen. Aber es ist ein Einstieg für viele Menschen und die sind da wirklich offen. Ja.
Jetzt haben wir uns ja schon die einzelnen Unternehmen und auch ihre Strategien ein bisschen angeguckt. Vielleicht kannst du mal so eine kleine Liste machen. Was sind so die Erfolgsrezepte von den Unternehmen, würdest du sagen?
Ganz wichtig ist, wir leben halt in einer Wirtschaft oder in einer Welt, die sich verändert, wo sich auch alte Geschäftsmodelle nicht mehr funktionieren. Also man muss sich einfach verändern. Wer nicht innovativ ist, der wird auf lange Sicht scheitern. Das ist, glaube ich, wichtig. Also Mut ist total wichtig für Unternehmen. Das vielleicht als erstes.
Und auch so die Entwicklung halt im Blick behalten, ne?
Ja, genau. Und sich immer offen bleiben, wo könnte ich noch hingehen, was sind meine Fähigkeiten, was könnte ich damit verkaufen oder damit Geld verdienen. Das zweite Erfolgsrezept, würde ich sagen, ist Bildung. Also das ist so das A und O. Wir brauchen einfach gut ausgebildete Menschen. Also wir müssen es irgendwie schaffen als Land Sachsen-Anhalt, dass auch weniger Leute die Schule abbrechen. Also die Schule.
Wir haben ja eine extrem hohe oder die höchste Schulabbrecherquote hier in Deutschland, ne?
Ja, und also eigentlich bei dem demografischen Wandel auf niemanden verzichten. Da muss einfach mehr passieren, weil der Fortschritt, der kann halt nur aus den Köpfen kommen bei uns. Das dritte, würde ich sagen, ist, dass man auch weltoffen ist, dass man attraktiv ist für Zuwanderer, auch anderen Menschen eine Chance gibt, auch eben aus dem Grund demografischer Wandel. Da sehe ich auch noch Verbesserungspotenzial und da.
Was könnte da noch besser laufen im Land?
Ja, also.
Wir sind ja auch ein politischer Podcast.
Ja, ich glaube, viele Unternehmen, die sind da schon offen, aber nicht in der ganzen Breite. Also da muss man, denke ich mal, auch irgendwie Hemmungen überwinden und da einfach offener sein, auch Leuten eine Chance geben und da auch ein bisschen was zu investieren. Also es ist natürlich schwieriger, jemanden, der die Sprache nicht perfekt beherrscht, in den Arbeitsablauf zu integrieren, aber irgendwann gibt es sonst keinen Nachwuchs mehr. Also es ist, die Situation da ist wirklich dramatisch, auch bei bürokratischen Sachen, bei Anerkennung von Berufen, da kann wirklich auch noch einiges passieren. Also ich habe letztens auch von Unternehmern gehört, die wollten gerne Ukrainer einstellen, auch in einer wichtigen Branche, also Spedition. Da wurden ihnen so viele Steine in den Weg gelegt, dass die dann einfach in ein anderes Land gegangen sind. Und das muss nicht passieren. Das kann man ändern.
Absolut, ja.
Ja.
Wir haben ja jetzt heute explizit über sehr viel Positives gesprochen. Was denkst du, warum redet man so selten über das, was gut funktioniert?
Naja, das frage ich mich auch oft. Ich glaube, es ist auch erstmal psychologisch oder irgendwie so menschliche Natur vielleicht, dass man eher auf so Sachen guckt, die einem eine Gefahr sein könnten. Also ich bin jetzt halt kein Psychologe, aber das könnte ich mir erklären, dass man da einfach aufmerksam ist und eher hinschaut. Das spiegelt sich dann auch in unserer journalistischen Arbeit wieder oder so, wie Medien funktionieren. Wir wollen natürlich immer Missstände aufdecken und den Finger in die Wunde legen und das ist auch richtig und so.
Und ist ja auch das, was die Leute oft, also gerade wenn wir auf Online-Zahlen gucken, ist ja das, was oft angeklickt wird. Ne? Die Leute interessieren sich mehr für negative Sachen oder Sachen, die erstmal nach einer schlechten Nachricht aussehen.
Ja.
Das läuft oft besser. Die Leute interessieren sich dafür total.
Ja, ja. Genau. Man darf halt bloß nicht so die Verhältnismäßigkeit verlieren, also dass man auch immer noch so die positiven Sachen so im Blick behält. Und das gehört halt auch irgendwie so zum Gesamtbild dazu. Ja, und ich glaube auch, dass soziale Medien da auch viel das verstärken, dass man sehr...
Dass man so gierig ist nach so negativen Nachrichten.
Ja, sich zu empören. Und das sind die Algorithmen, die uns das dann reinspülen und dass wir halt mehr Katastrophen als Good News mitbekommen. Und das ist, finde ich, auch ein bisschen gefährlich, aber es ist halt, wie du gesagt hast, das, was schlecht ist, das klickt halt gut.
Du hast ja jetzt gerade schon gesagt, du bist ein fleißiger Podcast-Hörer, deswegen kennst du vielleicht schon unser Abschlussritual. Wir stellen ja allen, die zu uns in den Podcast kommen, die gleichen drei Fragen. Genau, ich würde dich jetzt einfach bitten, die kurz und persönlich zu beantworten. Die erste ist, was sind für dich die entscheidenden Themen bis zur Wahl im September?
Also das ist für mich, denke ich, der Wohlstand und damit auch die Wirtschaft. Also, dass den Leuten halt wichtig ist, dass sie ihren Lebensstandard behalten können. Das treibt, glaube ich, viele um. Das wird in der Wahl wichtig, wem sie das am ehesten zutrauen.
Zweite Frage, ist das eine Schicksalswahl?
Ja, da würde ich sagen, nein. Also ich finde, es ist eine wegweisende Wahl, vielleicht auch eine historische Wahl. Aber am Ende ist es halt eine Wahl. Es ist die Entscheidung der Leute. Das Wahlergebnis, was da rauskommt, das haben die Leute selbst in der Hand.
Die dritte und letzte Frage unseres Rituals, wo steht Sachsen-Anhalt am Ende des Jahres?
Politisch fürchte ich, wird es eher eine unsichere Zeit Ende des Jahres, egal wie die Wahl ausgeht. Aber ich wollte auch gerne ein bisschen positiver aufhören als jetzt so.
Bitte.
Und ich glaube, dass gerade im Bereich Wirtschaft dann auch die Einflussmöglichkeiten der Landesregierung eher begrenzt sind. Und ich denke, die Unternehmen werden, egal welches Ergebnis kommt, weiterarbeiten und weiter innovativ sein.
Danke, Robert, dass du da warst für deine Einschätzung, dass du dir noch die Zeit genommen hast. Ich finde es total schön, wir haben über so viel Positives geredet. Ich finde, das passt auch gut zu uns. Wir haben ja letztes Jubiläum gefeiert. 5 Jahre arbeiten wir jetzt bei der Volksstimme und sind seit Tag 1 quasi enge Kollegen.
Hat mich auch sehr gefreut, hier zu sein und ich hoffe, ich konnte es auch so ein bisschen vermitteln, dass wir auch hier tolle Unternehmen haben, die Neues wagen und ja auch damit am Ende Geld verdienen können. Also, dass es eben auch hier wirklich schöne Beispiele gibt und nicht immer nur Bad News.
Ja, ich finde, du hast einen guten Job hier gemacht. Okay, das war die 21. Folge von 2,1 Millionen. Danke euch fürs Zuhören. Wir sind der Politik-Podcast von MZ und Volksstimme in diesem wichtigen Wahljahr hier in Sachsen-Anhalt. Hier bekommt ihr die wichtigsten Informationen rund um die Landtagswahl, sodass ihr bestenfalls im September eine gute und sichere Wahl treffen könnt. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns weiterempfiehlt. Bin mir sicher, ihr kennt noch ein paar Leute, die sich auch für Politik interessieren, denen das auch am Herzen liegt. Schreibt uns auch gerne, wenn ihr Ideen und Wünsche habt, per E-Mail an podcast@volksstimme.de oder hinterlasst Kommentare bei Spotify, Apple oder YouTube, wo auch immer ihr uns gerade hört. In der nächsten Folge geht es dann gleich um mehrere Parteien, nämlich um die SPD, die Grüne, die FDP und das BSW. Danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Das Team hinter dem Podcast, das sind einmal die 4 Hosts, Elisa Schulz, Jan Schumann, Max Hunger und ich. Redaktion Frank Rogulis, Mitarbeit Frank Krause, Till Gerloff und Anne Holzki. Grafik macht Tobias Büttner.